Ich würde gerne mit euch nochmal diesen Text lesen, und zwar die ersten 8 Verse des Markus-Evangeliums. Und sie kamen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür des Grabes wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, der gekreuzigt ist. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hatte. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Die Kinder hätten bestimmt geglaubt, mir wäre es wahrscheinlich auch so ähnlich gegangen. Du kommst dahin, du erwartest Jesus, den Gekreuzigten, den Toten, aber er ist nicht dort. Und interessant finde ich wirklich für uns, die wir das Wort Gottes haben, die wir die Geschichte schon kennen, die wir wirklich zurückblättern, vorblättern können und sagen können am Ende: Jesus hat denn so oft gesagt, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen und wir werden uns in Galiläa wiedersehen. Kommt dahin, da müsst ihr mich suchen, wenn ich gekreuzigt wurde und auferstanden bin, da treffen wir uns, in Galiläa. Dass die Frauen und eben so die Jünger immer noch in Jerusalem sind, dass die Frauen dieses Öl kaufen, um diesen Toten die letzte Ehre, diesen Liebesbeweis zu erbringen, zeigt eigentlich, sie haben Jesus nicht verstanden. Denn wo suchen sie ihn? Sie suchen sie ihn nicht nur in Galiläa, sondern sogar in einem Grab. Und so gehen sie hin und ich glaube, sie lieben Jesus wirklich sehr. Übrigens, wo sind die Jünger? Haben sich irgendwo versteckt? Nee. Die mutigen Frauen gehen hin und sagen: Wir lieben Jesus so sehr. Ja, wir sind so enttäuscht, dass er tot ist, aber wir lieben ihn so sehr, dass wir ihm sogar jetzt noch diesen Liebesdienst erweisen können. Und sie haben keine Angst, sich zu Jesus, auch selbst zu einem toten Jesus zu bekennen. Aber wir sehen hier offensichtlich, auch sie haben nicht geglaubt oder auch nicht verstanden, was Jesus ihnen gesagt hat. Denn warum bringen sie Öl mit? Sie bringen das Öl mit, weil sie wissen, spätestens am 4. Tag beginnt der Körper zu verwesen. Das heißt, sie kommen, um einen Toten zu sehen. Und sie wollen ihn einem Toten die letzte Ehre erweisen. Deswegen bringen sie dieses Öl mit. Sie konnten es vorher nicht tun. Es ging sehr schnell mit der Grablegung. Dann kam der Sabbat. Auch dort durften sie nicht arbeiten. Das heißt, letztendlich, was tun sie? Am Sonntag, sie arbeiten. Wir ruhen am Sonntag aus diesem einen Grund, denn Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Und für die, die es nicht wissen, Sonntag ist der erste Tag der Woche. Also wir arbeiten erst am zweiten Tag der Woche. Und sie kommen am ersten Tag der Woche und sie arbeiten. Aber eigentlich, was Jesus ihnen die ganze Zeit gepredigt hat, er sagt: Ich werde euch in eine neue Ruhe bringen. Ich werde euch in einen neuen Sabbat, also in ein neues Miteinander mit Gott bringen. Vorher konntet ihr mit Gott nicht diese Gemeinschaft haben, aber ich werde es neu schaffen. Ihr müsst nichts mehr tun, ihr müsst nicht mehr arbeiten, um irgendwie gut genug für Jesus zu sein, für Gott zu sein. Das könnt ihr auch gar nicht, aber ich werde es für euch tun. Aber leider glauben sie nicht. Und so kommen sie und wollen arbeiten und tun und machen und sie wollen diesem toten Jesus dienen. Und deswegen ist es so faszinierend, dass dieser Engel sagt: Ihr sucht den Gekreuzigten. Wenn ihr aber nicht sucht, ist den Auferstandenen. Hätten sie den Auferstandenen gesucht, dann hätten sie ihn nicht im Grab gesucht und auch nicht in Jerusalem, sondern sie wären losgelaufen, so wie Jesus ihnen gesagt hat, in Galiläa treffen wir uns übrigens. Nachdem ich gekreuzigt wurde, nach 3 Tagen stehe ich auf, in Galiläa auf dem Berg treffen wir uns. Dahin wären sie ganz geschwind gelaufen. Man braucht eine Weile, bis man da ankommt. Und hätten sich Sorgen gemacht, kommen wir zuerst an oder wird Jesus schon auf uns warten? Und selbst wenn sie das vergessen hätten, aber sie wüssten doch, Jesus wird auferstehen, dann würden sie gehen und sich darüber Gedanken machen, müssen wir jetzt vor dem Stein und vor dem Grab einfach kurz warten und dann kommt Jesus raus oder ist er vielleicht schon draußen? Aber sie sehen diesen Stein, der offen ist, und das Einzige, worüber sie sich freuen, ist das Problem, das sie die ganze Zeit gewälzt haben, als sie unterwegs waren, hat jemand für sie gelöst. Was machen wir denn mit diesem Stein? Er steht da, wir haben dieses Problem, wie kriegen wir diesen Stein weg? Und dieser Stein ist weggewälzt. Und Philipp, ich habe mal eine Frage an dich. Dieser Stein, Jesus lag doch in diesem Grab, gell? Und als er auferstanden ist, da muss er ja wieder raus, oder? Er will ja wieder raus, er bleibt da ja nicht einfach drin, oder? Ja, der geht raus, gell? Also musste man den Stein dann aufmachen, damit er rausgehen kann? Nee, wieso nicht? Ich bin beeindruckt, das ist die richtige Antwort, aber ich würde so gern wissen, warum? Soll ich dir die Antwort geben? Es gibt eine Geschichte später, wo Jesus den Jüngern begegnet und sie sitzen in einem Haus, haben sich verbarrikadiert, verrammelt die Türen, alles zu, denn sie haben Angst. Sie glauben immer noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und dieser Jesus, paff, und er ist da. Er geht einfach durch diese geschlossene Tür. Könnte er dann auch durch einen Stein gehen? Ja, klar. Also warum dann den Stein wegwälzen? Doch nicht wegen Jesus. Wenn er durch Türen, durch Wände gehen, durch Steine gehen kann, dann braucht dieses Grab nicht offen sein, damit Jesus rauskommt. Dieses Grab steht offen für die Frauen, für die Jünger, für dich und für mich. Denn was müssen die Frauen sehen? Jesus wusste übrigens schon längst, dass sie ihm nicht glauben würden. Was müssen diese Frauen und die Jünger sehen? Dass dieses Grab tatsächlich leer ist. Dass sie nicht irgendwie einen Geist gesehen haben oder Sonstiges, wenn sie Jesus begegnen. Oder vielleicht sogar denken, das ist irgendwie einfach nur ein Gespenst oder ihre Vorstellung. Sondern sie müssen das leere Grab sehen. Dieses Grab ist nicht offen für Jesus, damit er durchgehen kann. Dieses Grab ist offen für dich und für mich, dass wir erkennen, Jesus Christus ist wirklich, wahrhaftig auferstanden. Aber weder den Frauen noch den Jüngern reicht dieses offene Grab. Sie glauben trotzdem nicht. Die eine Frau denkt, bestimmt hat der Gärtner ihn irgendwo anders hingelegt. Vielleicht hat sich der Josef, das war ja sein Grab eigentlich, vielleicht hat er sich es anders überlegt und gesagt, nee, ich will doch nicht, dass er in meinem Grab liegt. Der soll woanders hin. Die Jünger haben gedacht, vielleicht wurde er gestohlen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, genau so. Hä? Wie kann das sein, gell? Alles Mögliche können sie sich vorstellen, aber sie glauben nicht, dass er auferstanden ist. Und sie sehen dieses Grab und glauben immer noch nicht. Aber die Frauen, übrigens, erstmal haben sie ja Angst und sie erzählen es niemandem. Und danach erzählen sie es doch. Wie kann das sein? Was muss passieren, damit diese Frauen, die Angst haben, übrigens, ich glaube nicht, dass sie Angst haben vor den Engeln oder Sonstiges, denn hätten sie wirklich Angst vor dem Engel, dann hätten sie ganz genau das getan, was er gesagt hat. Er hat ja gesagt, geht zu den Jüngern und erzählt es ihnen. Also wenn mir einer etwas sagt, was ich tun soll, vor dem ich Angst habe, dann mache ich genau das, was er gesagt hat. Sonst schimpft er doch. Ja, also hätten sie Angst vor diesem Engel gehabt, dann hätten sie genau das getan. Sie haben Angst davor, was für eine Reaktion sie bekommen werden. Und wir lesen, genau die Reaktion, vor der sie Angst hatten, kam ja auch. Sie erzählen es den Jüngern. Sie sagen sogar, wir haben Jesus gesehen und das Grab ist leer. Aber die Jünger sagen, was für ein Geschwätz. Was für ein Blödsinn diese Frauen sich wieder ausgedacht haben. Was wir auch wissen müssen, heutzutage ist es zum Glück anders, aber früher war das so, eine Frau galt damals als unzuverlässiger Zeuge. Wir müssen jetzt nicht überlegen, warum. Eine Frau war als Zeuge eigentlich nicht wirklich zugelassen. Heutzutage ist es zum Glück anders. Das heißt, als diese Geschichte aufgeschrieben wird, ist es etwas Unerhörtes. Die allerersten Zeugen von dieser Auferstehung, von der größten Geschichte überhaupt, sind Frauen, denen keiner glaubt. Und davor haben sie Angst. Und wie und was überwindet diese Angst? Warum haben sie erstmal Angst und dann gehen sie doch und erzählen es? Sie begegnen dem Auferstandenen. Es reicht nicht, dass das Grab leer ist. Es reicht nicht mal, dass ein Engel, also ein übernatürliches Wesen, kein Mensch, ihnen sagt, er ist wirklich auferstanden. Das reicht auch nicht. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen nimmt ihnen die Furcht und die Angst und sie gehen hin und erzählen den Jüngern, er ist wirklich auferstanden. Und diesen Gedanken, den übrigens in vielen Geschichten hier immer wieder gezeigt wird, in vielen Aufschreiben gezeigt wird, dass genau das geschehen muss. Ja, zum Beispiel die Emmaus-Jünger. Das sind zwei Jünger, die laufen und Jesus begegnet ihnen und sie erkennen ihn erstmal nicht. Und sie sind verwundert, dass er der Einzige in ganz Jerusalem ist, der nicht weiß, was geschehen ist. Und erst als er mit ihnen Brot und Wein teilt, so wie er es beim Abendmahl tat, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen Jesus Christus. Auch er muss ihnen erst begegnen. Und sie sind unterwegs nach Hause. Sie drehen um, laufen zurück nach Jerusalem und erzählen den Jüngern, Jesus ist auferstanden. Aber auch sie müssen erst dem Auferstandenen begegnen, bevor sie glauben. Das ist etwas, was mir sehr bekannt vorkommt. Manchmal habe ich, so wie diese Frauen, Angst davor zu erzählen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist wirklich auferstanden. Daran glaube ich. Denn welche Reaktion erwarte ich normalerweise von Menschen? Genau die Reaktion, die die Frauen auch erwartet haben. Das ist doch Quatsch. Wie kannst du denn sowas Komisches, Blödes glauben? Und erst die Begegnung mit Jesus Christus gibt mir den Mut, tatsächlich zu sagen, ja, ich glaube daran. Ja, ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dass die Wahrheit hierin geschrieben ist und dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und spannend finde ich, als er den Jüngern begegnet, also leibhaftig begegnet, sie erkennen ihn nicht. Wann erkennen sie ihn? Erst als ihr Herz Jesus Christus erkennt. Erst als sie die Botschaft, die er ihnen bringt, er predigt ihnen und sagt, hey, wisst ihr denn nicht, das musste doch alles so sein. Jesus musste doch sterben und auferstehen. Und erst als sie diese Botschaft hören und dann dieses Erlebnis haben, Jesus tut das Gleiche, wie er es damals getan hat, erkennen sie ihn. Und das ist heute genau gleich. Erst wenn ich Jesus Christus begegne, und zwar kann ich ihm nicht leibhaftig begegnen, er ist nicht in körperlicher Gestalt hier. Aber wir haben so schön gesungen, der Jesus Christus wohnt durch den Geist Gottes in uns. Und erst wenn ich mich mit meinem Herzen diesem Gott begegne, wenn ich das Wort Gottes lese und glaube, was drin steht, wenn ich ihm begegne, dann werde ich glauben, dass das Grab auferstanden, dass das Grab leer ist. Übrigens, es glauben nur die Menschen, dass das Grab nicht leer ist oder dass Jesus nicht gestorben und auferstanden ist, die keine Ahnung haben. In der Wissenschaft, ja, also die Menschen, die sich tagtäglich damit befassen, und ich meine keine Christen, sondern Menschen, die eigentlich nicht glauben. Wenn sie das lesen, dann sagen sie, das ist ein zuverlässiger Bericht. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der war früher, glaube ich, früher oder ist es noch, ich weiß nicht, Richter am höchsten Gerichtshof in den USA. Und er sagt, wenn ich diesen Bericht im Markus lese, ja, das sind ja Zeugenberichte, dann sagt er, ich habe im höchsten Gerichtshof schon Urteile gefällt bei wesentlich schwächeren Zeugenaussagen als dieser. Er sagt, wenn ich das lese als Richter und als Anwalt, dann erscheint es mir sehr plausibel. Und einer der Gründe, die er aufführt, er sagt, wenn jemand wirklich die Wahrheit erzählt, dann überlegt er nicht, wie passt das zusammen? Das, was ich gerade erzähle, widerspricht sich das vielleicht? Ergibt das vielleicht gar keinen Sinn, was ich erzähle? Sondern der die Wahrheit erzählt, er erzählt sie einfach so, wie er sie gesehen und erlebt hat. Und er sagt, und der Markus-Bericht und übrigens alle anderen Berichte, genau das geschieht. Zum Beispiel berichtet Markus hier nur von einem Engel. Wenn wir Matthäus lesen, berichtet er von zwei Engeln. Und jetzt kann man hingehen und sagen, okay, guck mal, Markus, Matthäus, wie können sie sich denn widersprechen? War es denn nun ein oder zwei Engel? Zwei. Oder doch nur eine? Wieso schreibt Markus nur ein? Ja, gute Frage, gell? Nur ein Engel hat die Frauen scheinbar angesprochen und Markus erzählt in aller Kürze, dieser Engel hat mit ihm gesprochen. Wenn wir von einem Autounfall erzählen, dann erzählen wir nicht jede Einzelheit. Ich erzähle etwas, weil mir das Auto so leid tut. Ach, guck mal, da waren so viele Dellen und Beulen und ach, das A. Ja. Und der andere, dem ist das Auto völlig egal, der sagt, dieser arme Mensch, der hat sich den Fuß dabei gebrochen. Oh, das hättet ihr sehen sollen. Und wisst ihr, was der Philipp erzählen wird? Boah, habt ihr gesehen, wie viel Polizei da war? Der musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Und wenn man dann den einen fragt, was war das denn für ein Auto? Dann erzählt er groß und breit, was das war. Und wer wurde verletzt? Verletzt? Keine Ahnung. Ich habe nur das Auto gesehen. Und so ist es auch hier. Markus berichtet das, was ihm Petrus erzählt hat, der live dabei war. Und nur das schreibt er auf. Und er schreibt genau das auf, was wir hören und sehen müssen. Weil es geht gar nicht um die Engel. Es ist völlig egal, wie viele Engel das sind. Worum es geht, ist, das Grab ist leer. Aber all diese Beweise, in Anführungsstrichen, nützen uns auch heute gar nichts, wenn wir nicht dem Auferstandenen wahrhaftig begegnen. So wie die Frauen, die ihr das sogar tatsächlich am eigenen Leib erfahren und nicht glauben, erst dem Auferstandenen begegnen müssen, so ist es auch mit uns. Der eine liest es und sagt, ja, eigentlich plausibel, aber ich kann trotzdem nicht glauben. Der andere liest es vielleicht und sagt, so ein Quatsch und ich kann nicht glauben. Und ich lese das und für mich ist das eine hoffnungsvolle, wunderbare Botschaft, denn ich bin dem Auferstandenen Christus begegnet. Ich kenne ihn. Und das verändert die Menschen. Das nimmt die Angst zu sagen, ich kann doch nicht erzählen, was werden denn die anderen denken? Den Frauen ist es am Ende völlig egal, ob die Jünger glauben oder nicht, was alle anderen denken, sie müssen es erzählen. Und so geht es mir auch. Und immer, wenn ich den Mut verliere und denke, ah, und dieses Gefühl von dieser neuerlichen Angst, was werden die anderen denn sagen? Werden die mir wirklich glauben? Die wird mir immer wieder aufs Neue, Tag für Tag genommen, wenn ich zu Jesus Christus komme und sage, ich glaube wirklich, dass du auferstanden bist. Gib mir den Mut, das auch zu bezeugen. Und so möchte ich dich heute ermutigen, dich fragen, kennst du diesen Auferstanden? Bist du ihm wirklich begegnet oder kennst du nur die Zeugenberichte? Die reichen nicht aus, um diesen Jesus wirklich zu glauben, dass er auferstanden ist. Du musst dem Auferstandenen begegnen. Und wenn du ihm auferstanden bist, dann möchte ich dich ermutigen, so wie die Frauen, hinzugehen und es überall zu erzählen, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine Botschaft, Philipp. Oder? Ja. Hast du schon mal jemandem von Jesus erzählt? Ja, gell? Kinder sind einfach mutiger, oder? Ja. Ja, klar. Kinder glauben besser, Kinder sind mutiger und übrigens haben sie viel länger zu leben als Erwachsene. Drei Vorteile. Ihr Kinder habt es wirklich gut. Oder? Die Erwachsenen haben es nicht ganz so gut. Ja, deswegen beeilt euch mit dem Glauben. Danke dir. Ich finde das toll, dass du von Jesus erzählst. Und das möchte ich auch uns ans Herz legen. Lasst uns von diesem Jesus erzählen. Denn ich glaube daran. Und deswegen möchte ich davon erzählen. Und ich möchte die Predigt nochmal mit unserem Glaubensbekenntnis schließen. Christus ist auferstanden. Christus, was kreierst? Amen.
Amen.
Wer möchte, hat jetzt die Gelegenheit, auf diese wundervolle Botschaft mit einem Gebet zu antworten. Vielleicht mit einem Dankgebet, dass wir sagen, danke Gott, was du für uns getan hast. Oder einfach auch Danke zu sagen, was wir tagtäglich mit diesem Auferstandenen erleben. Du hast aber auch die Möglichkeit, heute diesem Auferstandenen zu begegnen. Wenn du nicht weißt, wie, sprich mich nach dem Gottesdienst an und dann werde ich es dir sehr, sehr gerne nahebringen. Also lasst uns gemeinsam beten und diesem wunderbaren Gott eine Antwort geben.